herzlich willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von Thomas Siffling und Jörg Haidt, live aus dem Jazzclub Ella und Louis in Mannheim.
Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite hier zu unserer ersten Geschmackssache-Live-Podcast-Show aus dem Ella und Louis. Schön, dass Sie alle hier sind. Und wie immer an meiner Seite der liebe Jörg, der wird uns jetzt unseren Gast des heutigen Abends vorstellen.
Ja, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, mal wieder hier sein zu dürfen bei dir, bei euch im Ella und Louis. Und ich freue mich ganz besonders auf den Gast des Abends. Unser Gast ist ein Stück deutsche Nachkriegsgeschichte. Er ist Boxer, Buchautor, Häftling, Viehtreiber im Allgäu, Sozialarbeiter und noch vieles, vieles mehr. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Herzlich willkommen, Charlie Graf.
Ja, der Name ist Programm Geschmackssache. Bei uns geht es um Geschmack. Wir trinken natürlich auch kräftig immer. Der Herr Graf hat sich schon für einen roten entschieden, einen Rotwein.
Er hat auch schon vorgekostet.
Ja, wir haben ihn schon offen. Fitzritter, das ist ein Weingut aus Bad Dürkheim. Und da schließt sich der Kreis. Der liebe Jaco Habekost, was unser allererster Gast in diesem Podcast war, hat uns diesen Rotwein empfohlen. Wie ist er denn? Ist er gut? Kann man trinken?
Absolut.
Absolut. Ich muss aber auch mal mittesten. Lieber Jörg, was trinkst du? Bier oder willst du?
Es ist okay, wenn ich Fläschchen Bier trinke heute, ja. Ausnahmsweise.
Selbstverständlich, hast du einen Kölsch dabei aus Köln?
Ich habe auch Kölsch dabei.
Hast du den auch gewünscht?
Kann man auch mal trinken. Ich bitte um Nachsicht, dass ich aus der Flasche trinke, aber es schmeckt einfach besser aus der Flasche.
Oh, lieber Herr Graf, schön, dass Sie da sind. Ein richtiger Mann im Mabu. Ich bin ja ein Neigeschmeckter hier in Mannheim, aber Mannheim, eine Liebe oder eher eine Last? So, wenn man mal zurückblickt.
Also ich habe immer Mannheim so eine Art Hassliebe gehabt. Ich lebe gerne in dieser Stadt, aber ich bin ja in einem speziellen Stadtteil aufgewachsen, auf dem Waldhof, beziehungsweise in den Benz-Baracken. Und heute sind wir ja so eine Multikulti-Gesellschaft, aber das war in den 50er Jahren nochmal was ganz anderes. Da hat ja die Generation, die sich Auschwitz erdacht hat, die war ja noch in den besten Jahren. Und meine Mutter war Fabrikarbeiterin und allein mit einem farbigen Kind, das war für sie mit Sicherheit nicht einfach. Meine Mutter war Fabrikarbeiterin, also damals hatten die Mehrzahl der Arbeiter, die hatten keine Bankverbindungen, sondern sie bekamen jede Woche ihre Lohntüten und meine Mutter bekam immer mittwochs ihre Lohntüten. Und an diesem Wochentag, also Mittwoch, da kam sie dann immer betrunken nach Hause und brachte dann immer irgendwelche Typen mit. Wir haben damals in den Baracken gewohnt, also wir hatten ein Zimmer und wie gesagt, und alles, was ich tat, hat sich in diesem Zimmer abgespielt. Ich war damals 4, 5 Jahre alt und hatte da immer Panik vor diesem Mittwoch. Und eines Nachts kam sie wieder nach Hause und nach 12 mit einem Mann, sie hat dazu geklopft am Fenster. Und ich bin ans Fenster gegangen, da habe ich zu ihr gesagt, Mutter, wenn du diesen Mann nicht wegschickst, dann mache ich die Tür nicht auf. Und dann hat sie zu mir gesagt, wenn du die Tür nicht aufmachst, dann bringe ich mich jetzt um. Und sie lief dann mit diesem Mann weg. Und ich habe gewartet und irgendwie habe ich dann so einen Angstanfall bekommen, weil sie hat ja gesagt, sie bringt sich um. Und von unserer Baracke war circa 1 Kilometer Entfernung, war ein Bahngleis, weil sie hat ja gesagt, sie werft dich unter den Zug. Ich sag, dann bin ich so, wie gesagt, nachts so um 1, 2 panisch in Richtung dieser Bahngleise gelaufen und habe die ganze Nacht, also das Bahngleis nach ihren vermeintlichen Überresten abgesucht. Und stundenlang, aber ich habe nichts gefunden und bin dann irgendwie total verzweifelt zurückgelaufen in unsere Baracke. Und da stand aber die Tür auf und scheinbar hatte ich die in meiner Panik vergessen zuzumachen. Und ich bin dann in die Baracke reingegangen und da lag plötzlich meine Mutter auf dem Bett und hat geschnarcht. Und dieses Schnarchen, das war für mich wie eine Arie, weil ich habe gedacht, sie wäre tot. Und das war halt so, wie gesagt, deswegen, also meine Mutter war genauso Opfer eigentlich wie ich. Und man konnte sich vorstellen, in 50 Jahren als junge, blonde, hübsche Frau mit einem farbigen Kind, das war für sie mit Sicherheit nicht einfach, aber ich als Kind konnte das nicht reflektieren. Ich habe sie ja halt
den Papa
verantwortlich gemacht.
Der Papa hat sich nie blicken lassen, oder?
Ja, der Papa war Soldat und ist dann abkommentiert worden. Aber ich kannte den gar nicht. Der war ein paar Monate alt.
Aber gab es nie auch mal den Drang, dann Mannheim zu verlassen, einfach das alles hinter sich zu lassen und zu sagen, ich will mal woanders neu anfangen, nächsten Schritt machen?
Das sagt sich so einfach. Aber warum soll man Normalität verlassen? Das war für mich Normalität. Ich kann es ja nicht anders.
Was gab es denn für Kinder für Möglichkeiten? War da Sport zum Beispiel eine Möglichkeit, dem Alltag also, schon ein bisschen zu
entfliehen? Ja, also in den Benzbaracken, also in normalen Stadtteilen, gehen die Jungs in den Fußballverein. Aber in den Benzbaracken, die Jungs überwiegend waren alle im Boxverein. Und wir haben auch viel Krafttraining gemacht, weil wichtig war der Oberarm. Der Oberarm war so der Intelligenzausweis. Also wer einen dicken Oberarm hatte, der war auch für Barackenverhältnisse auch intelligent. Und da hatte ich dann viel zu bieten irgendwann.
Also Fußball war nie eine Option, oder?
Ich habe zwar Fußball gespielt, aber das Boxen und das war das. Irgendwie. Physische Präsenz.
Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass ja auch Gewichtheben durchaus spannend gewesen wäre für Sie.
Damit habe ich angefangen eigentlich.
Okay.
Also ich habe Gewichtheben angefangen, war auch deutscher Jugendmeister. Aber ich konnte mit dem Gewichtheben meine Eitelkeit gar nicht befriedigen. Weil da waren immer so wenig Zuschauer da. Als ich deutscher Meister wurde, waren da vielleicht 200 Zuschauer da. Ich sage, scheiße. Und dann mache ich mal zufällig in Frankfurt, also nicht zufällig, da hat mich ein Boxer mitgenommen. Und bei einer Boxveranstaltung von Karl Mittenberger, und da waren 10.000, 12.000 Zuschauer da. Wobei mir dieses Gewichtheben als Sportart eigentlich viel besser gefallen hat. Aber die Zuschauer, das war das Interessante, wie diese Jungs da gefeiert wurden.
Wann war der Punkt da, wo man gesagt hat, der Bu hat Talent, der kann was mit dem Boxen? Also es geht ja nicht nur beim Boxen nicht nur um Kraft, es geht ja sehr viel auch um Technik, Ausdauer, Intelligenz.
Also ich war schon ein Talent, also das, was mir selber eigentlich gar nicht so bewusst war. Also ich war jetzt kein, ich war eher ein Tiefstapler, also nicht bewusst, aber es war halt so. Und als ich dann, ich war 17 Jahre alt und da hat mich dann in Mannheim, da gab es einen Profiboxer, der Achim Trautwein. Und der hat mich mal mitgenommen nach Frankfurt, nach Bad Soden im Taunus. Das war zur Zeit von Karl Mittenberger. Und dann haben die mich da gesehen und ich habe gesagt, noch ein junger Kerl. Und das konnten die gar nicht glauben, dass ich jetzt echt gerade so Juniorenboxer bin. Ja, und so fing dann meine Profikarriere an. Jetzt war das halt damals so, wie gesagt, ich war 17 Jahre alt und in den 60er Jahren war das Profiboxen, das Umfeld, hochgradig kriminell. Ich bin zwar in den Benz-Baracken aufgewachsen, aber die Benzbaracken, die waren jetzt nicht unbedingt kriminell. Sie hatten zwar so ein eigenartiges Verhältnis gehabt zum Eigentum, aber als kriminell waren das nicht unbedingt. Und,
aber sie waren nicht kriminell.
Nee, okay. Nee, aber was ich jetzt damit sagen will, kriminell, diese Leute, die habe ich dann in Frankfurt kennengelernt. Also die Benzbaracken waren arme Hunde, wo halt... Okay, mal ein bisschen Kuba oder irgendwas. Okay, aber jedenfalls Leute, die echt kriminell sind, die habe ich dann halt am Anfang meiner Profikarriere kennengelernt. Ich sag, ich war ein junger Kerl und auch immer ein Mensch gewesen, der in einer Diskussion sich eher selber in Frage stellt als seinen Gegenüber. Und wenn du das machst mit Leuten, die kriminell sind und noch dazu eine Profilierungsneurose haben, dann fährst du sowas wie geistige Achterbahn. Und dann bist du gar nicht gewachsen. Und in dieses Milieu kam ich rein.
Aber ist es wirklich so, wie man es aus Filmen kennt? Es geht um Autos, es geht um dicke Uhren, es geht um Frauen, es geht um Status.
Ja, aber das war es dann auch schon. Weil hinter der Rolex steckt das nichts. Das sind keine Persönlichkeiten, das ist manchmal so banal. Diese Geister, dass man das manchmal gar nicht glauben kann. Das aber die blenden halt mit ihren Attributen. Die Rolex, die Wagen und so weiter. Und dann lässt man sie halt blenden. Ich habe mich da auch blenden lassen.
Ich wollte gerade fragen, wussten Sie das damals schon oder war das eine späte Erkenntnis?
Das war eine spätere Erkenntnis natürlich.
Genau.
Ich bin mir einiges erspart geblieben.
Als junger Heranwachsender will man ja da dazugehören. Jetzt stoßen wir erstmal an, wir haben noch gar nicht angestoßen, gell?
Okay.
Herzlich willkommen, auch hier zum Wohl allerseits. Ja. Wie muss man sich das dann vorstellen? Man ist dann plötzlich Teil dieser Community und macht einfach alles mit und die Grenzen verschieben sich immer weiter oder ist das ein schleichender Prozess?
Schleichend auf jeden Fall und man macht tatsächlich alles mit. Ich war als junger Mensch ein hochgradig asoziales Arschloch, das muss ich so klar sagen. Ich will es gerne anders erzählen, aber es wäre ja gelogen. Und ich bin jetzt hier, um irgendwelche Märchengeschichten zu erzählen. Also ich war wirklich ein hochgradig asoziales Arschloch. Und vor ein paar Wochen hat mich mal ein Redakteur gefragt, manchmal morgen, wenn Sie in Ihrer Jugend irgendwelche positive Menschen kennengelernt hätten, wäre dann Ihr Leben anders verlaufen? Ich hätte gerne ja gesagt. Es wäre anders verlaufen. Aber ich weiß es nicht. Weil ich habe schon in jungen Jahren schon irgendwo, wie gesagt, viel auch an Rassismus erlebt. Also ich will jetzt da meine Fehlentwicklung nicht entschuldigen, aber es war halt so.
Warum gibt es denn ausgerechnet bei Boxern diese Nähe zur Kriminalität, zum Rotlichtmilieu und so weiter? Warum sind das nicht Tennisspieler oder Schachspieler oder Fußballspieler?
Weil das Umfeld im Tennis im Vergleich zum Umfeld im Boxen seriös ist. Im Vergleich zum Boxen. Ja, und im Boxen, wie gesagt, die kommen halt alle aus dem Rotlichtmilieu in der Regel.
Da geht es ja auch ums Wetten, nehme ich an, oder? Das war ja, da ging es ja auch ums Wetten erstmal, ne?
Ja, da mit dem Wetten, das muss ich nacherzählen, weil das passt jetzt sehr schwer. Okay. Jedenfalls.
Als Boxer, das würde mich jetzt interessieren, als Boxer ist man ja noch nicht mehr per se kriminell. Ne? Was war denn so der Punkt, wo man die Linie oder wo Sie die Linie überschritten haben? Und krimineller wurden, wenn man das so sagen darf.
Also wie gesagt, ich bin in Wensbracken aufgewachsen, aber ich war nicht kriminell. Ich war arm, aber nicht kriminell. Und Kriminelle, die habe ich dann kennengelernt, als ich Profi wurde, als ich dann nach Bad Soden zog und so weiter. Und da war jetzt das ganze Umfeld kriminell. Und wie gesagt, ich war damals 17 Jahre alt und mit 17...
Aber was waren das für Kriminelle? Waren das, wie muss man sich das vorstellen? Waren das jetzt Kleinkriminelle, die
ab und zu Epitust, Hagensee, das waren alles schwere Jungs. Aber das habe ich auch gar nicht so gesehen. Irgendwo haben die mich imponiert, wie gesagt, große Autos, Rolex und so. Und wie gesagt, und ich war eigentlich schon ein klein verschüchterter Junge. Also ich habe da gar keine Chance gehabt. Ne? Ja, und so kam ich halt in das Milieu und dann... haben sich die Erfolge nicht mehr so eingestellt. Ja, und dann kam die Logik, dass ich irgendwann eine
kriminelle Laufbahn einschlagen.
Ja. Und dann das Schlimme ist ja, also ich habe mich eigentlich nie als kriminell gesehen. Also das ist ja das Furchtbare. Und ich war hochgradig kriminell, aber ich habe mich nie selber so gesehen.
Wie war das dann, als der erste Richter gesagt hat, Herr Graf, Sie sind kriminell, Sie gehen jetzt ins Gefängnis?
Ich habe mich als Opfer gesehen. Ja, ist wirklich so. Ich war wirklich so bescheuert und habe mich halt Opfer gesehen. Ja? Und ja.
Aber wie verarbeitet man das denn? Also man sieht sich als Opfer, okay, das ist ja Ihr gutes Recht. Trotzdem kommen Sie ins Gefängnis.
Ja, eben.
Als Opfer. Und dann ist man plötzlich im Gefängnis und ja mit einer ganz anderen Welt konfrontiert und hat dieses schöne Leben nicht mehr. Keine Rolex, keine schönes Auto. Wie geht man denn damit erstmal um dann?
Ja, man verfällt halt so in eine Depression. Und ja, vor allen Dingen, man ist ja umzingelt von Leuten, die genauso wenig Schuldgefühl hatten wie ich.
Also alle unschuldig.
Das war sowieso, und habe keine Schuldgefühle, ist ja das Schlimme. Und dann, und es tut einem gut. Für die eigenen Fehler. Ne? Und, aber jetzt mache ich mal einen Sprung. Dann wurde ich wegen einer Meuterei nach Stuttgart-Stammheim verlegt. Und zu der Zeit waren ich da mal in die Terroristenprozesse. Und ich weiß noch, am ersten Tag, also ich wurde verlegt wegen einer Meuterei, in der ich beteiligt war. Und dann wurde ich von Mannheim nach Stammheim transferiert.
Wenn man da einhakt, wie muss man sich das vorstellen? Eine Meuterei im Gefängnis?
Ja, wir haben das ganze Gefängnis war unter uns. Also ich habe keinen Beamten gesehen, die waren nicht raus. Also die Anstalt, die war zwar umzingelt von Polizei, aber innerhalb des Gefängnisses haben wir Schaden gehabt.
Und das hat ja auch mit Ihrer Mutter zu tun, ne? Die Meuterei.
Die hat ja auch mit meiner Mutter zu tun, weil sie war schwer krank Und ich habe den Anstalter gebeten, dass er mich rauslässt, also in bewachter Begleitung. Und es hat abgelehnt. Und dann bin ich in den Hof gegangen. So ein Schlagwort war damals Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Dann bin ich durch den Hof gerannt, habe Ho Chi Minh gerufen. Ich wusste eigentlich gar nicht, wer das ist. Aber es hat mir gefallen. Und dann haben 1100 Gefangene Ho Chi Minh gerufen. Ja? Ja, also gut, heute lache ich, das war nicht zum Lachen damals. Und ja, es ist halt ein Stammheim, der Hofgang, der fand nicht im Hof, der fand auf dem Dach statt. Und es war wie so ein Affenkäfig und da war so ein kleines Männlein. Dann habe ich zu dem kleinen, ich war auch total unpolitisch, dann habe ich zu dem kleinen Männlein gesagt, hör mal zu, du kleiner Zwerg, warum bist du hier? Dann sagt der kleine Zwerg zu mir, und du vollgefressener Zuhälter, warum bist du hier? Dann habe ich mir überlegt, haue ich mich gleich auf die Kusch oder höre ich mir noch ein bisschen an? Und dieser kleine Zwerg war der Jürgen Peter Bog, RAF. Und na gut, irgendwo haben wir uns dann angefreundet, wir haben dann jeden Tag fast 2 Stunden auf dem Dach gesehen. Also er hat mich in gewisser Weise kulturell aufgerüstet. Er hat mir Bücher empfohlen, ich war total unbelesen. Ne? Und das erste Buch, das war der Hermann Hesse, der Steppenwolf, dieser Harry Haller. Ich hatte mit diesem Harry Haller so viel gemeinsam. Also das war dann so, in der ersten Stunde haben wir dann immer über meine gelesenen Abschnitte diskutiert. Und da war natürlich der Burg, das Schiff. Und in der zweiten Stunde gab es dann Training. Da war dann, Und das haben wir jeden Tag gemacht.
Aber wie haben denn zwei so komplett unterschiedliche Menschen, auch von der Geschichte, von der eigenen Lebensgeschichte, wie haben die zueinander gefunden? Also es gab ja erst mal fast auf die Fresse.
Ja, was willst du machen? Er war hoffnungslos, er war ja damals im Urlaub noch. Man wusste ja gar nicht, wie lange. Bei mir, Karriere kaputt, alles. Wir waren also beides gebrochene Figuren eigentlich, ne?
Jetzt muss man ja dazu sagen, Sie sind von Mannheim nach Stammheim, Stuttgart-Stammheim gekommen. Und für Mannheim, für den Knast, muss man sich qualifizieren. Aber für Stammheim muss man sich extra noch mal qualifizieren, weil das ja das Hochsicherheitsding ist.
Ja,
Wir schaffen es nur die Besten hin.
Danke fürs Gespräch.
So wollte ich es nicht sagen.
Also das vergessen wir jetzt mal. Jedenfalls... der Bog hat mich dann schon wirklich so ein bisschen kulturell aufgerüstet, mir Bücher empfohlen und so weiter. Ich saß das erste Mal über Steppenwolf, Hermann Hesse. Und das hat mir auch sehr geholfen. Also meine Zelle war Bücherei und Turnhalle. Ne? Und ich habe nur trainiert wie Verrückter und gelesen. Und wo ich mich dann irgendwann fit gefühlt habe, also unter Plan, ich sage jetzt bewusst unser, Bog und mir, dass man die so weit bringt, dass sie mich rauslassen. Zum Boxkämpfen. Und dann sagt der Bog zu mir, jetzt melde ich doch mal zum Anstaltsleiter wegen irgendwas, dass du weißt, was für ein Typ das ist. Ne? Und dieser Anstaltsleiter war ein gewisser Maximilian Schumacher. Und zu dem habe ich mich dann gemeldet und habe ich festgestellt, der nächste Tag habe ich dem Bog dann erzählt, der ist extrem eitel. Dann sagt der Bog zu mir, Charlie ist super. Ja, ich sage, wieso? Dann haben wir in der Nacht jede Zeitung angeschrieben, Boxmanager, und haben behauptet, dass diese Strafanstalt mich rauslässt zu Boxkämpfen. War total gelogen. Sie standen aber fast in jeder deutschen Zeitung. Und die haben diesen Maximilian Schumacher, diesen Anstalter, gelobt über den grünen Klee. Eitel. Und dann wurde ich ein paar Tage später dann zu dem Anstalter gerufen. Und jetzt hat es gegolten. Haben wir den richtig eingeschätzt. Ich kam in dem sein Büro, da stand Kaffee, Kuchen, der Graf und so Platte. Und dann hat er sich so verhalten, als hätte er mir das tatsächlich genehmigt. Überhaupt nicht. Also, das hat er sich verhalten. Jetzt mache ich eine kurze Überspringung. 3 Monate später war dann der erste Kampf.
Bevor wir dazu kommen, darf ich kurz einer, bevor wir den Daniel auch mal zu Wort kommen lassen, aber nochmal, als Sie nach Stammheim gekommen sind, waren Sie ja einer unter vielen Auserwählten. Ne? Aber trotzdem ja letztendlich erstmal im Vergleich zu den RAF-Kollegen ein No-Name. Ja, da musste man sich ja auch erstmal wahrscheinlich Namen machen, oder? Oder muss man sich da behaupten? Oder langt da schon die imposante Gestalt.
Wenn sie mit dem Hubschrauber von Mannheim nach Stammer verlegt wird...
Zieh die Frage zurück. Ho Chi Minh.
Ein Traum, Thomas. Einmal mit dem Hubschrauber von Mannheim nach Stuttgart.
Jetzt, bevor wir die Geschichte erzählen, ist super, wollen wir aber den Daniel auch. Der Daniel, der hat ja auch ein bisschen hier eine Funktion. Mal kurz, wir können noch mal nachschenken und hören ein bisschen Musik. Brande! Ist auch ein Stück zu Wein. Ne?
Na, guck mal. Der Daniel kriegt nur was, wenn er spielt.
Muss man sich alles verdienen. Hier gibt es nichts umsonst. Ne? Wenn du mal mit dem Hubschrauber in den Jazzclub geflogen wirst, dann sieht es natürlich anders aus. Okay, jetzt haben wir sie unterbrochen. Jetzt kommt nämlich der erste Kampf. Unser eitler Anstaltsleiter, das immer.
Das war so gesagt. Dann kam dieser Artikel in den Zeitungen und so weiter. Und hat man verkürzt dargestellt, dass dieser Anstaltsleiter Maximilian Schumacher doch ein Experiment war mit dem Boxer und so weiter. Und da wurde er gelobt ohne Ende. Also seine Eitelkeit wurde befriedigt. Und jetzt gab es aber ein Problem. Also das Justizministerium, die hat eine bewachte Ausführung mit 4 Beamten genehmigt. Und jetzt hat mich der Anstaltsleiter rufen lassen. Da sagt der Graf, wer finanziert das, die Verpflegung, die Unterkunft der Beamten? Dann habe ich gesagt, ich habe einen Freund, der hat eine Frankfurt Hotel, der sponsert es. Aber dieses Hotel, das war im allerweitesten Sinne ein Hotel.
Aber es gab Betten.
Es war ein Puff. Es war ein Puff, das konnte ich ja nicht sagen. Und wenn das so ist, wunderbar. Und dann bin ich, wie gesagt, eine Woche später da mit den Beamten, also die in Uniform, ich in Trillig und grüne Minna, also wie so ein Gefangenentransport halt abläuft. Und sind wir dann Richtung Frankfurt gefahren. Und die Beamten, die haben mich unterwegs immer gefragt, ja, Herr Graf, sind wir im 3- oder 5-Sterne-Hotel untergebracht? Also die Frage, wie sich die Beamten verhalten, wenn sie vor dem Puff stehen, die war für mich spannender wie der Ausgang des Kampfes. Also jedenfalls sind die dann da angekommen. Der Inhaber hat uns schon erwartet. Ein gewisser Neunfinger-Heinz. Der hat uns erwartet.
Neunfinger-Heinz?
Ja.
Hat er wirklich nur 9 gehabt?
Bitte? Ich kenne ihn schon 40 Jahre, aber wo der 10. Finger ist, keine Ahnung.
Hat nie jemand überprüft.
Okay. Also jedenfalls... Und das war so ein Laufhaus, wo die Frauen dann so halbnackt vor ihrem Zimmer stehen. Und da war das ein und andere Zimmer frei. Und da waren die Beamten untergebracht und ich. Und wie still die ihre Uniform ausgehabt haben, können Sie sich nicht vorstellen. Aber jedenfalls, aber diese Beamten, die waren wirklich tolle Typen.
Hat sich einer beschwert über die Unterkunft im Nachhinein?
Das war nie ein Thema. Ich komme noch nachher noch drauf. Ne? Jedenfalls, die waren unheimlich schnell umgezogen, haben gleich ihre zivile Kleidung angehabt. Jetzt gehe ich mal, also die haben mich ja auch in der Ecke betreut. Die hatten zwar vom Boxen keine Ahnung, aber die haben mich betreut. Und dann kam zum Beispiel vor, in der ersten oder zweiten Runde, normal eine Runde ist vorbei, man geht in die Ecke, kriegt einen Mundschutz rausgenommen, wird gereinigt und so weiter. Und dann haben die meinen Mundschutz verlegt. Da waren damals 12.500 Zuschauer an der Festhalle in Frankfurt. Und da haben die meinen Mundschutz gesucht. Ne? Dann musste ich halt ohne Mundschutz weiter boxen. Aber gut, ich habe den Kampf kurz gewonnen.
Gab es denn keinen Trainer?
Also, bitte?
Der Trainer war nicht dabei oder gab es keinen Trainer?
Na doch, da gab es schon einen Trainer. Übrigens der Trainer, jetzt kommt jetzt am Matchbeginn die Dreharbeiten. Til Schweiger produziert es. Deine Amenonati spielt mich, aber vielleicht zum Schluss. Jedenfalls, nein, also die Beamten waren meine
Trainer.
Und normalerweise ist es so, wenn man boxt, man kommt in die Ecke, Pause, dann sagt einem der Trainer Tipps, was man falsch war, was man richtig macht. Ich kam in die Ecke, die waren alle total fertig. Ich habe gesagt, Jungs, bleibt ruhig, wir liegen auf Kurs. Also das war umgekehrt. Also ich musste mich um die genauso kümmern wie um meinen Gegner.
Wie hieß denn der Gegner? Wissen wir das noch?
Bitte?
Wie hieß der Gegner?
André van de Uttelaar, glaube ich, ein Holländer. War Nummer 1 in Europa damals. Ne? Und als man dann nachts ins Gefängnis kam, und was ich auch nicht wusste, dieser Kampf wurde live im Radio übertragen. Und im Radio hat ja jeder Gefangene. Ne? Und dann kam er nachts, wie gesagt, zurück. Und dann hat der ganze Knast gebullert. Also, und Gefangene sind normal keine Menschen, die sich über das Glück anderer freuen. Aber in dem Fall haben sie es gemacht. War eine neue Erfahrung. Okay.
Der Stars unter den Stars dann in Stammheim.
Wie?
Plötzlich, dann waren Sie der Star unter den Stars.
Also, dann lassen wir weg den Star.
Aber nochmal zurück, das heißt ja, die Beamten waren ja nicht nur für ihre Sicherheit, sondern eigentlich dafür auch da, dass sie nicht ausbrechen. Das heißt eigentlich...
Ich hab zum Beispiel dann vor ein paar Jahren hat mir ein Typ, der ein Wettbüro hat, und der hat gesagt, Charlie, bei uns im Wettbüro liefen Wetten, ob du abhaust oder nicht.
Ich darf an der Stelle gerne mal ein Foto ins Publikum halten, damit Sie mal einen Eindruck bekommen, wie er nach seiner Karriere aussah mit den Oberarmen. So viel zum Thema Intelligenz. Da bin ich ganz auf einer ganz anderen Insel unterwegs. Ganz weit weg. So, aber haben sich die vier Beamten da gefunden, die Sie gerne betreuen mögen? Ich meine, wenn ich mir dieses Foto angucke und viele andere Fotos, weiß ich gar nicht, ob das so einfach ist, mit so einem, der vielleicht auch ein bisschen durchaus Energie hat, mit dem klarzukommen.
Vielleicht waren es vier Masochisten, ich weiß es nicht.
Hätten Sie denn eine Chance gehabt, wenn Sie gewollt hätten?
Bitte?
Hätten die Beamten
überhaupt gar keine Chance gehabt, weil es wollen ja alles meine Fans unter waren.
Okay.
Mit denen ich früh zusammengearbeitet habe.
Die hätten sich weggeduckt.
Spielt man mit dem Gedanken?
Abzuhauen?
Nein, ich wollte gewinnen, ich wollte Deutscher Meister werden.
Bitte?
Ich wollte Deutscher Meister werden, das war mein Gedanke.
Das war das Ziel?
Ja.
Und dann wieder ab in die grüne Mina und zurück nach Stuttgart?
Ja, hätte mir auch geholfen, dann vorzeitig entlassen zu werden. Was hat ja auch eben.
Hat sich das Leben danach geändert in Stammheim? Also gab es ein paar Privilegien, die man bekommen hat, weil man... Also,
nee, ich hatte ein Privileg, ich konnte morgens um 5 Uhr rausgehen, konnte 10 Kilometer laufen, im Knastenkreis. Habt ihr das Privileg, dann danach arbeiten zu gehen?
Wechselt man dann mal die Seite, wenn man 10 Kilometer im Kreis rennt? Tut man nach 5 Kilometern mal, sonst kriegt man ja einen Drehwurm.
Naja, es ging, dass ich die Möglichkeit hatte, war schon mal toll. Und wie gesagt, und danach ging ich, also Privilegien, danach ging ich dann zur Arbeit. Und am Mittag kam dann der Eugen Gruber, der Trainer. Der wird gespielt vom Til Schweiger übrigens. Da gehen ja nächsten Monat, im Januar gehen die Dreharbeiten los. Ja, also ich bin abends ins Bett gefallen, war fertig.
Privileg. Was für eine Arbeit war das, die man machen musste?
Ja, ich habe in der Küche gearbeitet, als Kartoffelschäler. Total ungeeignet, aber okay.
Es gibt schöne Filmaufnahmen in einer Dokumentation, die über Sie gedreht wurde. Da sieht man Sie in einer weißen Küchenschürze mit 4 anderen Häftlingen oder Köchen, ich weiß es nicht.
Scheiße.
Erzählen Sie mal ein bisschen von der Küche, vom Essen. Im Knast. Man kennt ja nur die Bilder, Klappe auf, Blechen abfreien, Klappe zu und hier friss oder stirb. Ich meine, dass es da keine Sterneküche gibt, davon gehen wir jetzt mal alle aus.
Ja,
aber was steht da auf der Tagesordnung, auf dem Speiseplan?
Ja, also die Kartoffel im Allgemeinen spielt eine große Rolle.
Das ist noch lange nicht verkehrt, da kann man viel mehr zaubern.
Okay, aber. Wir Knackis, wir hatten ja keine Kochausbildung oder sonst was. Also es war alles sehr bescheiden.
Aber was gab es am öftesten?
Also jeden Morgen gab es natürlich 10 Scheiben trocken Brot, ja. Und ein kleines Honigding, Mousse-Ding und Butter, aber Brot gab es auch eine Menge.
Und wenn man, Entschuldigung, Jörg, wenn man vergleicht, Bruchsal, Mannheim, Stuttgart, wo war das beste Essen?
überall die gleiche Scheiße.
Einheitskaterer.
Thomas, an der Stelle könntest du eigentlich mal das Präsent überreichen.
Ja, auch stimmt. Eine
Kochschürze. Thema Kochschürze.
Ja. Oh ja. Gut. Wir haben ja ein bisschen Merchandising hier. Gibt es auch hier zu kaufen. Für die ist ja bald Weihnachten. Aber unsere Gäste kriegen das natürlich umsonst. Wir haben eine Kochschürze, wenn sie mal kochen wollen. Wenn wir mal irgendwann eine Kochshow machen im Ellan Lewis, dann sind sie natürlich eingeladen.
Okay.
Sehr gutes Bio-Kotten, ne? und noch einen Weinöffner. Aber das lege ich wieder hin. Gibt es nachher, wenn wir gehen. Ne? Okay.
Sagt er immer.
Und dann vergessen. Wir haben nur eins machen lassen.
Aber dann sagt er Glitze mal. Ich.
Nein, aber, nee, aber zum Thema Ernährung vielleicht nochmal als Boxer, als Sportler. Ich sehe momentan diese großen, weißen oder grauen, schwarzen Plastikfässer mit irgendeinem Pulver drin. War das damals schon ein Thema in Sachen Ernährung oder hat man sich ganz normal mit viel Nudeln und Kohlenhydraten ernährt?
Natürlich sind ja an den Jugendlichen, die sind alle 1,80 und mehr. Und das war ja, 50, 60 Jahre war das eher weniger, da waren die wenigsten Jugendlichen, die sind halt ganz anders ernährt. Also die Ernährung, die macht schon was aus, ja klar.
Gab es da Zusatzprodukte, die man zu sich genommen hat?
Nee.
Sauberpulver?
Nee, das ist wirklich so. Gab es nicht, gab es vielleicht in gewissen Kreisen, Jupp Ilse damals, wo er verstorben ist, das gab es bestimmt, aber es, wie zum Beispiel in der DDR früher, dass du flächendeckend gedopt wurdest und im Boxen.
Ja. Das heißt, man hat sich das aber durch hartes Training. Die Muskeln kamen wirklich alles durch hartes Training und durch Kartoffeln.
Okay, wenn ich sage hartes Training, da schmunzelt manche Trainer, aber ich war talentiert. Also ich habe so Zeug, was ich genommen habe, war halt dieses Proteinpulver.
Was bringt das, Proteinpulver?
Naja, ich habe mir zumindest eingebildet, dass ich auseinandergehe, muskulös. Okay. Aber ob das jetzt tatsächlich so war oder ob das Einbildung war,
hat funktioniert. Okay. Ja. Aber man hat damals noch nicht so wie heute natürlich auf die Ernährung.
Nee, ich habe auch unbewusst das Richtige gemacht. Ich habe auch viel Krafttraining gemacht. Also ich habe in 14 Jahren habe ich 140 Kilo gestoßen. Bin auch deutscher Jugendmeister. Und ich habe also
14 Jahren?
Ja, wurde ich deutscher Jugendmeister.
140?
Und, ja, wurde ich deutscher Jugendmeister. Und ich habe also unbewusst das Richtige gemacht. Ne? Weil Krafttraining ist ja mal beim Boxen verpönt. Aber ich war ja gleichzeitig Boxer. Juniorenboxer und Junior als Gewichtheber. Also ich habe Kraft und Ausdauer so gepaart. Und heute ohne Kraft geht gar nichts. Man braucht eigentlich für alles Kraft. Gerade im Boxen, wo man dann zwischendurch so, wo es auf die Schnellkraft ankommt und so weiter. Ja, und da habe ich halt, wie gesagt, kein Boxer hat Krafttraining gemacht, aber ich habe es so gemacht. Mhm. Nicht, weil ich dachte, ich wäre jetzt schlauer, sondern das Gewicht hat mir Spaß gemacht und ich habe dann beides gemacht.
Also intuitiv quasi eine richtige Trainingsmethode gefunden. Sehr spannend. Das Thema Musik sollte man vielleicht auch, wird mich persönlich mal interessieren. Sie haben es erzählt, Sie sind Sohn eines Amerikaners gewesen, oder sind Sie noch?
Immer noch.
Öfters.
Ihr bleibt nichts erspart.
Also hat man da was mitbekommen von der Soul-Music, die damals oder?
Also ich höre gerne Musik, natürlich. Aber ich selber bin total talentfrei musikalisch. Aber natürlich war meiner Generation Wilson Pickett, Sam & Dave oder Ray Charles. Natürlich waren das Heroes, ja klar.
Und es gibt einen Song, der sie ein bisschen durch ihr Leben begleitet hat. Daniel. Der Gesang hat gefehlt, aber es war Konstantin Wecker, Willi. Klar. Und zu Konstantin Wecker haben Sie auch eine direkte Verbindung.
Ja.
Und zu dem Lied. Das hat Sie auch im Knast begleitet.
Ja, das war, aber wenn man von der Psyche ganz schlecht gegangen ist, dann habe ich das Lied gehört. Das war so eine Art Aggressionsabrüster. Klingt jetzt komisch, aber ich kann das anders beschreiben. Ja, ich gehört habe, ging was besser. Mhm. Und die Beamten, wenn die das Lied draußen gehört haben, die haben sie zugelassen. Haben gesagt, oh, jetzt gehen wir nicht hin.
War es die Melodie oder der Text, wo es ja im weitesten Sinne
der Text noch mehr.
Und dann haben Sie auch Konstantin Wecker getroffen?
Wir haben uns mehrmals getroffen, ja.
Ist denn Musik, also ist ja bekannt, dass Musik durchaus ja auch emotional wieder, dass man da wieder runterkommen kann. Ne? Die andere Möglichkeit ist natürlich auch einfach auf den Boxsack einzuhauen, um seine Aggression loszukriegen.
Ja, bei Wecker war ja das Besondere, Melodie und Text, das war so eine Symbiose. Das war genial, beides. Ne? Es gibt ja nicht nur das Willi-Lied, ne? Genug ist nicht genug, ist auch so ein wo wir auch sehr, also das ist so.
Jetzt haben wir ja auch das Thema Musik, wenn ich das vorwegnehmen darf. Unser nächster Gast in dem nächsten Podcast ist Marc Marschall und sein Papa hat mal ein Konzert in Bruchsal für ein auserlesenes Publikum gemacht in Bruchsal. Also es waren nur geladene Gäste da im Bruchsal und haben wir gerade vorhin festgestellt im Backstage, ein Gast waren auch Sie. Das heißt, Sie haben den Tony Marschall schon mal mit interessanten Liedtexten, haben wir auch festgestellt, erlebt. Wie ist es dann, wenn man im Knast sitzt und dann bekommt man eigentlich ein Konzert? Ist das so ein Highlight?
Und da haben Sie mich missverstanden. Bei diesem Konzert von Ihrem Vater war ich nicht dabei.
Okay.
Ich kam ein paar Monate später.
Dann tut mir leid.
Und dann aber. Und dann haben wir,
nee,
stopp. Und dann haben wir gefangen erzählt, Mensch, der Tony Marschall war da. Und dann hat man ihm bei einer Pause, hat man ihm ein Cola angeboten. Und dann hätte der Tony Marschall gesagt, kriegen die Gefangenen auch Cola? Und dann hat der Beamte gesagt, nein. Und da hätte der Tony Marschall gesagt, dann will ich auch kein Cola. Und da konnten sich noch 2-3 Jahre später die Gefangenen erinnern.
Oh ja. Super. Ne? Respekt.
Ne? Großen Respekt.
Aber ist es was ganz Besonderes? Und es ist ja, man bricht ja aus dem Alltag aus und geht in, es war in der Kirche, ist das richtig? Dass man dann einfach mal ein Konzert hören darf? Ist es was ganz Besonderes? Freut man sich darauf?
Natürlich. Ja. Es ist schon was Besonderes, wenn du im Fernsehen Nachrichten hören darfst. Ne? Wenn du 23 Stunden auf der Zelle sitzt, eine Stunde Hofgang und das jeden Tag. Und um 16 Uhr sagt der Beamte gute Nacht. Dann ist der Tag vorbei. Und das Tag, ein Tag aus. Stell dir vor, wenn da dann ein Tony Marschall kommt. Das ist ein absolutes Highlight.
Wer organisiert sowas? Ist das die
Also, das kann der Pfarrer machen im Gefängnis oder auch die Anstaltsleitung. Wie gesagt, wir hatten zum Beispiel in Bruchsal, hatten wir mal, also ich habe eine Boxgruppe gemacht, geleitet. Und dann habe ich da den Bernd Schwab, war auch deutscher Meister bei den Amateuren, und den habe ich mal angeschrieben. Der hat in Karlsruhe gewonnen damals beim KSD. Die hatten eine Bundesligamannschaft, ob die nicht mal reinkommen würden und mit der Gefangenenstaffel mal einen Vergleichskampf machen. Ne? Und die waren gleich hell begeistert. Und die haben uns total unterschätzt. Die wussten nicht, was für Potenzial. Wir haben ja jeden Tag trainiert.
Ne? Die wurden quasi vermöbelt.
Die haben gedacht, ja, wir räumen. Und dann haben wir die verprügelt. Ne? Haben wir die verprügelt. Ach Gott, und dann, die waren dann nicht mehr so lustig. Okay. die waren Leute, man ist ja, wenn du 23 Stunden auf der Zelle sitzt, dann baut sich ja, und das jahrelang, da baut sich ja einiges auf. Ne? Und vor diesem Vergleichskampf habe ich mich zum Anschlussleiter gemeldet, habe ich gesagt, es wäre wichtig, wenn zwei Gefangene ausgeführt werden in das Boxcamp von diesem Karlsruher SC, dass die Stärke der Gegner beschreiben. Dann sagte da der Dr. Preusker, ist der Anschlussleiter, sagte zu mir, Herr Graf, Sie. Ja klar, ich, weil ich hatte nur noch ein halbes Jahr. Das ist ja nichts. Da waren ja fast nur Lebenslängliche. Ich war ja auch nicht wegen meinem Strafmaß da, sondern wegen der Meuterei und so weiter. Da hat der Anschalter gesagt, ja Sie, Herr Graf. Es gab zwar zwei Gefangene. Der Peter Zinsmeier, der war schon 25 Jahre nicht mehr draus. Und dann Harald Wilhelm, der war 18 Jahre nicht mehr draus. Und die haben oft Anträge geschrieben, warum nichts. Und da habe ich zum Anschalter gesagt, Herr Preusker, ich habe noch 6 Monate, das schaffe ich. lassen Sie die beiden raus. Die werden Ihnen danken. Und der Preußgar hat gesagt, Gottes Willen, Herr Graf, das geht doch nicht. Aber er hat es gemacht. Ich stelle ihm vor. Dann laufe ich aus dem Büro raus. Na gut, meine Eitelkeit hat. Gehe dann zu den zwei Gefangenen. Also jetzt, ihr geht nicht voraus. Hey Charlie, mach aber jetzt keinen Spaß. Ihr geht nicht voraus. Hat mir gut getan. Nach der Gefangenenzene. Und dann sind die dann wirklich rausgegangen. Also in Begleitung natürlich. Und der Zinsmeier, der Ältere, hat einen 30-seitigen Bericht geschrieben. Jedes Detail vom Gegner, von dem und dem. Oh, das war ein Highlight.
Aber Herr Graf, wir haben ja vorher über Opfer gesprochen. Und wo es ein Opfer gibt, gibt es auch einen Täter. So. Und vielleicht müssen wir das auch noch so ein bisschen mal gerade rücken, weil Sie sagen, Sie sind Opfer, aber ursächlich sind Sie ja Täter. Oder da gibt es auch eine Vorgeschichte. So. Wann hat denn der Moment der Reue im Knast eingesetzt?
Die Reue, die hat eingesetzt über die Bücher, über die Gespräche mit dem Bog. Ich habe ihn geschaut, er mich nicht. Wo mir klar wurde, was für eine Außenwirkung ich als Krimineller auf Dritte habe. Und da ist mir auch entscheidend, also ich habe ja viel gelesen, also ich habe jeden Tag gelesen, und mit meinen Romanhelden hat ja ich mit meinem Charakter überhaupt nichts zu tun. Also die Leute, die ich in den Büchern bewundert habe, mit denen habe ich gar nichts zu tun. Ich war ein ganz anderer Entwurf. Es war ein schleichender Prozess und das war nicht einfach. Aber einzusehen, was für ein Arschloch man ist.
Aber Sie haben gelernt, Sie sind jetzt auf der guten Seite und geben auch Ihre Erfahrungen ja auch weiter auf dem Waldhof wieder. Da schließt sich der Kreis. Da geben Sie, wenn man es so nennen will, Kindern, die nicht die gleichen Chancen haben wie andere Kinder, Boxunterricht, einfach auch um zu zeigen, dass es anders geht.
Ich bin in Rente.
Wie bitte?
Ich bin in Rente.
Jetzt schon?
Ich bin 70, also nächste Woche.
Also, topfit, also fitter als er zum Beispiel. Ne? Also,
wie bitte?
Ich sage, dass er fitter ist als du.
Das, im Boxring auf jeden Fall. Da möchte ich es nicht drauf ankommen lassen.
Aber Sie haben das gemacht. Sie haben jahrelang Kindern da die Chance gegeben, sich auszutoben und auch von ihren Erfahrungen zu profitieren. Wie war das für Sie, eine späte Genugtuung zu sagen, ich helfe jetzt Kindern, dass sie nicht den gleichen Weg einschlagen müssen wie ich? Oder?
Da gibt es zwei Ebenen. Die Arbeit mit den Kindern hat mir riesen Spaß gemacht. Auch, weil ich mich aufgrund meiner eigenen Biografie mich gut in sie rein versetzen konnte. Das war die eine Ebene. Die andere Ebene war halt die, wenn dein Arbeitgeber oder bestimmte Behörden eigentlich nur das Ganze mitmachen, um sich öffentlich darzustellen. Eigentlich, was jetzt das Enttäuschende war halt, dass die Politik so regional, das war dann immer scheißegal, was ich mache. Ich war nur interessant, wenn ich mal im Fernsehen oder sonst was, dann war das, ja, war das ein Thema, aber tatsächlich den Jungs zu helfen.
Also man muss dazu sagen, Sie waren städtisch angestellt für dieses Projekt, ist das richtig?
Ich war zum Teil bei der Stadt angestellt. Die haben mich dann transferiert zur GBG, was ja auch so ein SPD-Unternehmen ist, mehr oder weniger. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, habe ich halt gearbeitet von 9 bis 14:30 Uhr an den Schulen und danach ab 17 Uhr bis 24 Uhr, also 6 Mal in der Woche. Da musste ich dann Streife laufen auf der Rheinau, Waldhof, Schönau, so an sozialen Brennpunkten. Also ich habe gearbeitet, wie gesagt, von Montag bis Samstag bis 23 Uhr. 9.
Wie muss man sich das vorstellen? Streife laufen, also einfach durch den Kiez laufen? Und
Streife laufen, zum Beispiel bei Ansammlungen, wenn es laut wurde. Oder das war ganz gefährlich einfach. Also ich hatte da zwei Kollegen dabei, aber der eine hat einen Holzfuß, der andere, der hat wirklich Holzfuß gehabt. Ne? Und da gab es eine Situation in der Schönau, da kamen drei Jugendliche auf Tour zum Klopper. Es gab eine aggressive Diskussion. Der Typ mit dem Holzfuß, der ist dann so zurück und ist dann mit seinem Fuß in zum Gulli eingerastet. Gut, ich konnte das dann mit den Jungs so ein bisschen verbal lösen, aber jetzt hatte ich den im Gulli und das war auf der Fahrstraße, habe gezogen und die Leute, und dann habe ich die Polizei gerufen, weil ich habe den nicht rausgekriegt. Ne? Und die Polizei, okay, die haben es dann gelöst. Und so. Aber jedenfalls, wir waren dafür da, für Ruhe und Ordnung zu sagen. Also Polizeiaufgabe. Also einer hatte mit diesem Holzfuß und der andere, der war total religiös. Also wir sind als gefahren. Dann sagt er, Wasser, Wasser, Wasser. Da habe ich gesagt, was ist los? Ja, Wasser, der liebe Gott schickt Wasser. Schwieriges Publikum. Also ich musste auf die mehr aufpassen. Und das war nicht mehr zum Lachen.
Aber es zieht sich ja so ein bisschen durch Ihr Leben, dass Sie auch oft Verantwortung übernommen haben für andere, also sei es für die Gefängniswärter oder jetzt eben für die Kollegen auf der Rheinau. Sie sind jetzt auch selbst Papa. Ist das richtig? Nicht, dass ich schon wieder was Falsches sage. Drei, ne, oder habe ich wenigstens mal was richtig recherchiert. Dreifacher Vater.
Toll.
Ja, bei mir ist die Messlatte sehr niedrig. Ich bin ja eigentlich Musiker, ne? Haben Sie das Gefühl, Sie haben es besser gemacht als Ihr Vater?
Manchmal liege ich auf meiner Couch und lasse mein Leben Revue passieren. Und mir fällt ehrlich gesagt nichts ein, was ich wirklich gut gemacht habe.
Mhm. Geboxt?
Ja. Ich glaube, das ist fürs Leben zu wenig.
Wie ist das Verhältnis zu Ihren Kindern?
Top.
Top. Also Sie haben ihnen das verziehen und gutes Verhältnis. Das ist doch schon mal was
ich richtig ist halt wenig, ich lebe im Alkohol. Ich bin hier.
Das heißt, das, was ich ganz am Anfang gefragt habe, diese Hassliebe zu Mannheim, wäre Ihr Leben anders verlaufen, wenn Sie den Absprung gefunden hätten? Oder wäre das in jeder Stadt vielleicht das Gleiche? Liegt es vielleicht daran, dass man einfach nicht die gleichen Chancen hat?
Ich denke mal, wenn man ein Problem hat, dann kann man das nicht durch einen Umzug lösen. Also ich wäre woanders der gleiche Idiot gewesen. Das
Problem wäre gleich geblieben. Also was ich sehr positiv finde, dann kommen wir auch schon zum Ende, ich finde es sehr überwältigend, was für eine positive Lebensenergie Sie trotzdem haben, nach mit diesem ganzen durchaus interessanten Leben und vielen Rückschlägen und was für einen Humor Sie vor allem noch besitzen, finde ich großartig. Ja,
und das geht sogar.
Ja, aber es ist bestimmt auch nicht alle, die das geschafft haben. Auf Ihrem Weg kennen Sie bestimmt viele, die das wahrscheinlich nicht so gut durchstanden haben, das Leben.
Es ist erstaunlich, mit welcher Offenheit Sie die Themen angehen. Sie haben vorher gesagt, die Flucht nach vorne, was bleibt mir anderes übrig? Ich meine, da gab es ja viele Aufs und mindestens genauso viele Ups, aber Kämpfe für dein Leben, das ist Ihr Buch, das Sie zusammen mit einem Journalisten geschrieben haben. Da steht wirklich alles en Detail drin und dafür wirklich Respekt. Jetzt würde mich noch interessieren, Sie haben eben gesagt, Sie sind Rentner. Mhm. Boxrentner, was macht denn der Boxrentner? Steht er morgens um 8 an der Supermarktkasse und beschwert sich, dass die Schlange zu lang ist oder wie sieht's aus? Wie sieht Ihr Tagesablauf aus?
Der Boxrentner macht einen guten Eindruck.
Weiter so.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also, heute haben Sie einen super Eindruck gemacht. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Kommen, für die Offenheit und bin sehr stolz, dass Sie unser Gast gewesen sind. Ein ganz, ganz großen Applaus für Charlie Graf. Vielen, vielen Dank. Ihr Applaus.
Und mit diesem Applaus geht die Geschmackssache, der Podcast für heute zu Ende. Vielen Dank nochmal an Charlie Graf.
Das war die Geschmackssache, der Podcast von Thomas Siffling und Jörg Haidt. Mehr Geschmackssachen im Netz und auf allen gängigen Streamingportalen.